Stefan Baron und Guanzhan Yin Baron, die Chinesen, Psychogramm einer Weltmacht. Wir starten mit einem kleinen Test. Wer hat den Buchdruck erfunden? Na, Johannes Gutenberg natürlich, das lernt doch jedes Kind in der Schule. Was in Europa vermutlich kein Kind in der Schule hört, der Chinese Bi Sheng hat den Buchdruck schon schlappe 400 Jahre vor Gutenberg entwickelt, um das Jahr 1045 herum. Dieses Beispiel zeigt, wie ignorant wir Europäer uns manchmal gegenüber China verhalten. Obwohl die Volksrepublik zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt aufgestiegen ist, findet kaum eine ernsthafte und ausgewogene Auseinandersetzung mit dem Land und seinen Leuten statt. Stattdessen dominieren Vorurteile und Klischees. Das Autorenpaar Guanzhan Yin Baron und Stefan Baron wünscht sich, dass sich das ändert, auch aus persönlichen Gründen, unter anderem, weil ihre Tochter in der Schule häufig rassistisch beleidigt wird. Die Autoren sind China gegenüber sehr positiv eingestellt und wir möchten darauf hinweisen, dass diese Blinks ihre Meinung wiedergeben und nicht unbedingt die von Blinkist. Lasst uns gegen Vorurteile ankämpfen, denn sie schüren Ängste. Versuchen wir lieber zu verstehen, wie die Chinesen wirklich ticken. Diese Blinks können ein Anfang sein. Blink Nummer 1. Seit dem 18. Jahrhundert blicken wir auf die Chinesen herab. Wie sind eigentlich Chinesen? Was für eine Frage! Und womit sollen wir überhaupt anfangen, um eine Antwort zu finden? Vielleicht mit einem Blick in den Spiegel. Um uns den Chinesen anzunähern, müssen wir uns erst einmal verdeutlichen, welche Brille wir aufhaben, wenn wir das Reich der Mitte betrachten. In Europa herrschte traditionellerweise ein positives Bild von China vor. Schon in der Antike galt das Land als fortschrittlich und zivilisiert. Im Mittelalter schwärmten Kaufleute wie Marco Polo vom Reichtum und von der Freundlichkeit der Chinesen. Im frühen 18. Jahrhundert galt alles, was aus China kam, als schick. Chinesisches Porzellan, chinesische Möbel und Teehäuser waren fester Bestandteil des Rokoko-Stils. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts änderte sich das. Europa wurde demokratischer und fortschrittlicher, während in China Bürgerkriege und despotische Kaiser wüteten. Die Europäer begannen, auf das Land herabzusehen. Das war recht praktisch, denn so konnte zum Beispiel England rechtfertigen, dass es China mit Opium überflutete, um an seine Reichtümer zu kommen. Bis heute ist das Image der Chinesen in Deutschland negativ. 2016 bezeichnete EU-Kommissar Günther Oettinger Chinesen öffentlich als Schlitzaugen. Der mediale Aufschrei hielt sich in Grenzen. Eine Studie des Institutes Pew Research aus dem Jahr 2011 ergab, dass 59% der Deutschen eine negative Einstellung gegenüber China haben, der höchste Anteil in Europa. Deutsche halten Chinesen häufig für laut, schmutzig und verschlagen. Aber wie sind sie wirklich? Wie sieht sie aus, die chinesische Psyche? Da müssen wir direkt mal einen Schritt zurücktreten, so einfach ist es nämlich nicht. Denn schon die Idee der Psyche ist ein zutiefst westliches Konzept. Eine individuelle Psyche, wie wir sie kennen, ist den Chinesen fremd. Wir könnten chinesische Psychologinnen um eine Antwort auf diese Frage bitten, doch davon gibt es nur sehr wenige, denn Chinesen interessieren sich nicht für Psychologie. Studien, die den Charakter der Chinesen beschreiben wollen, kommen so gut wie ausschließlich aus westlichen Ländern. Außerdem gibt es 1,4 Milliarden Chinesen, fast doppelt so viele wie Europäer. Wer sich ihrem Charakter annähern will, muss zwangsläufig mit Verallgemeinerungen arbeiten. Dennoch finden sich einige Dinge, die alle Chinesen gemeinsam haben. Dazu gehört auch ihre Geistesgeschichte. Blink Nummer 2. Konfuzius und Lao Tse bilden bis heute die Grundlagen des chinesischen Denkens. Viele Europäer sind stolz auf die christliche Kultur des Abendlandes, die nicht einmal 2000 Jahre alt ist. Das chinesische Reich nahm vor über 5000 Jahren seinen Anfang. Damals herrschte im Quellgebiet des Gelben Flusses der legendäre Gelbe Kaiser Huang Di, der Urvater aller Han-Chinesen. Die chinesische Kultur ist dort entstanden und hat sich seitdem erhalten. Nach Huang Di folgten in der chinesischen Geschichte auf Einheit und Frieden immer wieder Zersplitterung und Krieg. Daraus lernten die Chinesen: Ordnung bedeutet Wohlstand und Glück. Unordnung führt zu Chaos und Tod. Bis heute beeinflussen vor allem zwei große Denker den chinesischen Geist. Der erste, Konfuzius, lebte von 551 bis 479 vor Christus. Das Ziel seiner Philosophie ist es, ein Leben in Harmonie mit den anderen Menschen und mit der Natur zu ermöglichen. Der Mensch ist bei ihm nicht wie in der christlichen Vorstellung ein gottgleiches Individuum, sondern Teil einer Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat. Harmonie entsteht in dieser Gemeinschaft dadurch, dass jeder Mensch sich selbst kultiviert. Die Selbstvervollkommnung gilt als der Sinn des Lebens. Dazu gehen die Konfuzianer den Weg der Mitte. Das bedeutet, sie denken und handeln nicht extrem und versuchen in Konflikten auch die andere Seite zu verstehen. Der zweite große Denker, Lao Tse, lebte vermutlich von 571 bis 471 vor Christus, ungefähr zur selben Zeit wie Konfuzius. Er war Einsiedler und betrachtete den Menschen nicht nur als Teil der Gemeinschaft, sondern auch als Individuum. Bis heute wird er von Chinesen verehrt, die ihren eigenen Kopf haben und nicht so leben wollen wie alle anderen. Lao Tzes Lehre, der Taoismus, ist die Grundlage der chinesischen Dichtkunst und Malerei. Seine Maxime ist das Nichthandeln. Das bedeutet, nicht schnell, zu viel oder unnötig zu handeln, sondern nur das zu tun, was richtig, gut und nötig ist. Anders gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau dieses Prinzip liegt auch der chinesischen Kriegskunst und dem Kung-Fu zugrunde. Konfuzianismus und Taoismus sind die zwei Seelen in der Brust der Chinesen. Konfuzianer sind anständig, realistisch und vernünftig, Taoisten eher spielerisch und genussvoll. Blink Nummer 3. Chinesen streben nach Harmonie innerhalb einer bestehenden Hierarchie. Der bekannteste Fakt über die Chinesen ist vermutlich, dass sie das größte Volk der Erde sind. Außerdem leben sie viel enger zusammen als wir Europäer. Daher ist der Mittelpunkt der chinesischen Kultur auch die Gemeinschaft und nicht wie bei uns im Westen das Individuum. Die Familie ist für Chinesen so wichtig, dass sie bis um das Jahr 1000 nicht einmal klar abgegrenzte Wörter für Ich und Wir hatten. Auch dass der Familienname in China vor dem Personennamen steht, ist kein Zufall. Familienchroniken werden im Reich der Mitte sorgsam gepflegt und reichen oft über Jahrhunderte zurück. Wer so eng zusammenlebt, hat kaum Privatsphäre. Das ganze Leben eines Chinesen spielt sich unter den Augen seiner Familienmitglieder ab. Also tut dieser gut daran, sich angepasst, kontrolliert und unauffällig zu verhalten. Wer seine Emotionen offen zeigt, zum Beispiel durch freudige Umarmungen oder Wutausbrüche, gilt bei den Chinesen als barbarisch. Daher lernen Chinesen von früher Kindheit an, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Kinder in China zeigen ihre Liebe zu ihren Eltern nicht durch Küsse und Umarmungen, sondern dadurch, dass sie sich in der Schule anstrengen. Die kleinen Chinesen büffeln Vollzeit, vor allem Schriftzeichen und Mathe. In der Grundschule gibt es häufig Klassen mit 50 Kindern, die mucksmäuschenstill an ihren Pulten sitzen und aufmerksam dem Frontalunterricht lauschen, und das stundenlang. Bei uns unvorstellbar. Wir im Westen sehen es als Aufgabe der Schule an, schwächere Kinder zu fördern. Bei den Chinesen hingegen wird gnadenlos ausgesiebt. Denn Ungleichheit ist für Chinesen vollkommen okay, da sie im Zuge ihrer Geschichte gelernt haben, dass Gleichmacherei ihrer Gesellschaft nichts bringt. Die Armen bleiben arm und den Reichen geht es schlechter. Gerechtigkeit bedeutet für sie daher gleiche Chancen und nicht gleiches Einkommen. In der Familie, im Betrieb und in der Gesellschaft herrscht eine strenge Hierarchie. Kinder müssen ihren Eltern gehorchen, aber nicht bis sie volljährig sind, sondern bis die Eltern sterben. Wir im Westen streben oft nach Selbstverwirklichung, die Chinesen streben nach Selbstvervollkommnung, um in perfekter Harmonie innerhalb der bestehenden Hierarchie zu leben. Blink Nummer 4. Chinesen denken praktischer und situativer als wir. Du kannst dir sicher vorstellen, dass Menschen, die so ein strenges Schulsystem durchlaufen und den Konfuzianismus verinnerlicht haben, anders denken als wir Europäer. Und nicht nur das. Die Unterschiede im Denken sind so gravierend, dass Neurowissenschaftler sie sogar in der physischen Gehirnstruktur nachgewiesen haben. Die westliche Denkweise sucht seit Platon und Aristoteles die absolute Wahrheit in der logischen Analyse. Wenn dir zum Beispiel an einer roten Ampel ein Geldschein im Wind davonflattert, wirst du vermutlich einen Moment innehalten, bevor du dich dazu entschließt, die Regeln zu brechen und dich schlechten Gewissens in den Verkehr wirfst, um dein Geld zu retten. Chinesen denken anders. Für sie liegt die Wahrheit im aktuellen Kontext, also darin, wie sich die Dinge zueinander verhalten. Sie springen dem Geldschein direkt hinterher. Wenn ein Auto kommt, wird es schon ausweichen. Die westliche Vernunft ist theoretisch, die chinesische eher praktisch orientiert. Wir suchen die einzige Wahrheit. Die Chinesen kennen viele, je nach Situation. Daher sind Gesetze für sie eher Ratschläge. Ob sie sich daran halten, hängt von der Situation ab. Wir denken die Dinge gern bis zum Ende durch. Chinesen gehen lieber praktisch und Schritt für Schritt vor. Außerdem sind Chinesen es gewohnt, Gegensätze als Einheit zu sehen. Gut und Böse sind für sie Facetten derselben Sache. Deswegen ist für sie auch sozialistische Marktwirtschaft ein ganz logischer Begriff. Yin und Yang, die uralten gegensätzlichen Prinzipien, wechseln sich bei ihnen ständig ab. Die Menschen in China nehmen ihr Schicksal gelassener hin und sind anpassungsfähiger als wir. Sie haben Konfuzius' Doktrin der Mitte verinnerlicht und meiden deswegen Extreme. Stattdessen suchen sie lieber nach Kompromissen. Dabei sind auch Ambivalenzen und Grauzonen kein Problem für sie. Eine List ist für sie nichts Verwerfliches, sondern ein Ausdruck von Klugheit. Ihre Filme und Bücher sind voll von listigen Helden. Mao hat es 1956 vorgemacht. Im Zuge seiner Kampagne »Lasst 100 Blumen blühen« forderte er Intellektuelle auf, ihre abweichenden Meinungen zu äußern, und schickte sie dafür ins Arbeitslager. Er war sehr stolz auf diesen Schachzug. Blink Nummer 5. Die chinesische Sprache hat mit der deutschen wenig gemein. Sprache, Kultur, Denken und Fühlen sind eng miteinander verknüpft. Daher lohnt es sich, auch einen Blick auf die chinesische Sprache zu werfen. Sie hat das komplizierteste Schriftsystem von allen größeren Sprachen. Wir haben 26 Buchstaben, Mandarin hat zehntausende Schriftzeichen. Alte Wörter werden meist mit einem Schriftzeichen dargestellt, neuere häufig mit zwei oder drei. Es gibt aber auch Wörterbücher mit 80.000 Schriftzeichen. In der Grundschule lernen Kinder schon annähernd 3.000. Kein Wunder, dass die Chinesen fleißiger sind beim Pauken. Die Bedeutung von Wörtern verändert sich im Chinesischen mit der Tonhöhe. Eine Silbe kann in der Höhe gleich bleiben, abnehmen, zunehmen oder erst abnehmen und dann zunehmen. Die Bedeutungen sind auch noch häufig verknüpft. Wenn man das Wort Mai zum Beispiel erst fallen und dann steigend ausspricht, heißt es kaufen. Wenn man es nur fallend ausspricht, heißt es verkaufen. Chinesisch ist außerdem viel bildhafter als die deutsche Sprache. So besteht das Wort Landschaft zum Beispiel aus den Wörtern Berg und Wasser. Hinzu kommen über 10.000 Redewendungen. Auch die Grammatik ist ganz anders strukturiert. Zum Beispiel gibt es keine Deklination und Konjugation, keinen Plural, keine Vergangenheit und kein Passiv. Um diese Informationen auszudrücken, werden zusätzliche Wörter genutzt. Menschen aus dem Westen sprechen Dinge gerade heraus an. Chinesen sprechen eher blumig, indirekt und zwischen den Zeilen. Wenn ein Chinese etwas von dir will, ist es möglich, dass er mit dir eine halbe Stunde über Gott und die Welt plaudert und sein eigentliches Anliegen erst am Ende anbringt, in einem Nebensatz und noch als vorsichtige Frage formuliert. Harte Diskussionen, streitbare Statements und gegenseitiges Unterbrechen gibt es bei Chinesen nicht. Selbst das Wort Nein benutzen sie kaum. Sie sagen dann lieber nichts oder vielleicht. Ihre Sprache ist also, genau wie ihre Denkweise, grundverschieden von der unseren. Wenn man mehrere Dolmetscher denselben chinesischen Text übersetzen lässt, kommen deswegen auch häufig ganz unterschiedliche Dinge heraus, die allesamt korrekte Übersetzungen sind. Blink Nummer 6. In China gelten innerhalb der Familie und in der Öffentlichkeit unterschiedliche Regeln. Chinesen streben nach Harmonie innerhalb von Hierarchie, suchen nach Kompromissen, drücken sich blumig aus und lächeln ständig. Das klingt nach einem Paradies auf Erden. Wenn Menschen aus dem Westen nach China kommen, bietet sich ihnen aber häufig ein ganz anderes Bild. Da wird auf der Straße lauthals herumgebrüllt, am Fahrkartenautomat gedrängelt, was das Zeug hält, und das Wort Entschuldigung kennt auch keiner. Sprechen wir hier überhaupt vom selben Land? Ja, denn Chinesen führen ein Doppelleben. Innerhalb der Familie geht es um Harmonie, Anpassung und Respekt. In der Öffentlichkeit hingegen gilt das Recht des Stärkeren. Denn genauso wie die Wahrheit ist auch die Moral in China situationsabhängig. Auf Chinas Straßen geht es sehr ruppig zu. Kein Wunder, dass Chinesen so gern dicke SUVs kaufen, denn damit haben sie immer Vorfahrt. Es kommt schon mal vor, dass sich jemand auf einem schicken Konzert die Fußnägel schneidet, weil es ihm gerade in den Kram passt. Das stört dann aber auch niemanden, denn was die anderen treiben, schert die Chinesen herzlich wenig. So wurde in einem McDonald's in Hongkong, der rund um die Uhr geöffnet hat, eines Morgens eine Frau gefunden, die bereits seit 7 Stunden tot war. Aus Mangel an Interesse hatte niemand die Leiche bemerkt. In China gilt es schlicht als sinnlos, auf Unbekannte Rücksicht zu nehmen. Damit es nicht in eine völlige Anarchie ausartet, greift im öffentlichen Raum ein Mechanismus, der das allgemeine Verhalten halbwegs im Zaum hält. Chinesen sind Meister im Netzwerken. Sie spannen ein großes Netz aus Gefälligkeiten, das zumindest zu einigen Menschen außerhalb der eigenen Familie Vertrauen schafft. Diese Gefälligkeiten bestehen vor allem in Geschenken und Einladungen zum Essen. Bis sie zurückgezahlt werden, vergehen manchmal Jahre. Doch wenn jemand, der in der Schuld steht, um einen Gefallen gebeten wird, kann dieser kaum Nein sagen. Du findest diese unbedingte Harmonie in der Familie und das Gesetz des Stärkeren in der Öffentlichkeit passen nicht zusammen? Die Chinesen sehen das anders. Es sind eben zwei Seiten derselben Medaille, Yin und Yang, die sich im ständigen Ausgleich befinden. Blink Nummer 7. Chinas außergewöhnliches Wirtschaftssystem sorgt für Wachstum und Fortschritt. Man kann über China denken, was man möchte. Eines lässt sich nicht abstreiten. Das Reich der Mitte hat in den vergangenen Jahrzehnten einen unvergleichlichen wirtschaftlichen Aufschwung geschafft. 1980 verdienten die Chinesen durchschnittlich $200 pro Jahr. Heute sind es 8.000. Uns Westlern fällt es oft schwer, das chinesische Wirtschaftssystem einzuordnen. Handelt es sich um eine Form des Sozialismus, wie wir sie bis Ende der 80er Jahre kannten oder in der Schule behandelt haben? Oder ist es ein kapitalistisches System? Kurz gesagt, das wirtschaftliche System in China unterscheidet sich grundsätzlich von unserem. Ungefähr die Hälfte der größten Unternehmen gehört dem Staat, die andere Hälfte ist privat. Der Staat unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung tatkräftig, zum Beispiel durch den Aufbau einer hervorragenden Infrastruktur, die schnelles Internet und gute Verkehrsverbindungen bietet. Jedes Jahr investiert er Milliarden in Forschung und Entwicklung, besonders in zukunftsträchtigen Bereichen wie Quantenkommunikation, Biotechnologie oder künstliche Intelligenz, kurz KI. Im Rahmen der Förderprogramme wird zu Maßnahmen gegriffen, die bei uns undenkbar wären. So erhalten Unternehmen, die mit KI arbeiten, massenweise Datensätze zu Erkrankungen aus den Krankenhäusern, um ihre KI zu trainieren. Mittlerweile ist China bei vielen modernen Technologien weltweit führend. Das Land verfügt zum Beispiel über das beste Netz von Ladestationen für E-Autos. In chinesischen Großstädten kannst du selbst den Bettlern per Strichcode und Smartphone-App ein paar Cent in den digitalen Hut werfen. Der Staat beabsichtigt, in Zukunft weniger zu exportieren, um im eigenen Land mehr zu verkaufen und eine größere Zahl an technisch anspruchsvollen Produkten statt billiger Plastikware herzustellen. Die Regierung versucht, innovatives Denken schon im Bildungssystem zu fördern und setzt in ihren Lehrplänen immer weniger auf striktes Auswendiglernen. Die Chancen, dass diese Rechnung aufgeht, stehen gut. denn die Menschen in der Volksrepublik sind geborene Unternehmer. Laut einer LinkedIn-Studie von 2016 würden über 80% der Chinesen, die in den 90ern geboren wurden, gern ein eigenes Unternehmen gründen. Wirtschaftlich ist China also immer noch auf der Überholspur. Aber wie sieht es politisch aus? Da liegt doch einiges im Argen, oder? Blink Nummer 8. Chinesen sehnen sich nicht nach Menschenrechten und Demokratie. Wir in Europa beäugen den chinesischen Staat kritisch. Eine Diktatur, die auf Demokratie und Menschenrechte pfeift und die Chinesen unterdrückt und überwacht. So lauten die Urteile aus unserer westlichen Weltsicht. Aber wie wäre es, wenn wir uns die Sache einmal aus einer chinesischen Perspektive ansehen? Es gibt einige Hinweise darauf, dass wir das politische System Chinas viel schlimmer finden als die Chinesen selbst. Ein nützlicher Indikator dafür ist das Trust Barometer. Dabei handelt es sich um ein Instrument der Kommunikationsagentur Edelman, das auf verschiedenen Umfragen fußt. Das Trust Barometer misst, wie sehr die Bevölkerung eines Landes seiner eigenen Regierung vertraut. In einer vergangenen Studie untersuchte die Agentur 28 Länder. China lag mit 62% Zustimmung unter den Top 3 und damit weit über dem Durchschnitt, der 45% betrug. Chinesen vertrauen also ihrer eigenen Regierung mehr als Deutsche. Auch in unserer Empörung über die Situation der Menschenrechte in China sind wir sehr europäisch. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass es Europäer waren, die die Menschenrechte erfunden haben und dass es eurozentristisch ist, diese Rechte allen Menschen auf der Welt zusprechen zu wollen? Der Mensch als Individuum hat in anderen Kulturkreisen eine ganz andere Bedeutung. Denk nur daran zurück, was wir bereits gelernt haben. In China ist die Gemeinschaft wichtiger als der Einzelne. Freiheit bedeutet für Chinesen auch Anpassung an ihre Gemeinschaft. Und wie sieht es mit der zunehmenden Überwachung aus? Ist Präsident Xi Jinping nicht auf dem Weg, einen totalen Überwachungsstaat zu errichten? Vielleicht ist auch das eine europäische Sichtweise. Es ist gut möglich, dass Xi Überwachung und Zensur für die besten Mittel hält, um die Ordnung und den Frieden in China zu erhalten. Zugespitzt könnte man sagen, dass den Chinesen Wohlstand und Stabilität wichtiger sind als Menschenrechte und Demokratie. Demokratie für die einzig richtige Regierungsform zu halten, ist auch typisch westlich. Selbst mit einem US-Präsidenten wie Donald Trump, der die Demokratie seines eigenen Landes unterminiert, weichen wir nicht einen Deut von dieser Überzeugung ab. Blink Nummer 9. China stellt keine außenpolitische Bedrohung dar. China hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beispiellose wirtschaftliche Erfolgsstory geschrieben. Jetzt befürchten viele, dass es zu einem Konflikt zwischen China und dem Westen kommen wird. Vor allem in den USA bereitet man sich darauf vor. Im Pentagon werden sogar regelmäßig Planspiele veranstaltet, die einen Krieg zwischen China und den USA vorbereiten sollen. Tatsächlich tritt China auf dem internationalen Parkett selbstbewusster auf als noch vor einigen Jahren und setzt seine Besitzansprüche im südchinesischen Meer entschlossener durch. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Reich der Mitte die Weltherrschaft an sich reißen will. Mehrere Punkte sprechen dagegen. Zum einen ist der chinesische Staat mit inneren Angelegenheiten gut beschäftigt. Der wirtschaftliche und wissenschaftliche Fortschritt will gemanagt werden. Auch historisch betrachtet sind die Chinesen ein friedliebendes Volk. Ihre Kaiser begeisterten sich für Kalligraphie und Gedichte und schauten auf Soldaten eher herab. Bei einem Angriff von außen bestachen die Chinesen die Angreifer mit Geschenken oder bauten große Mauern, um sich zu verteidigen, anstatt sich im Kampfgetümmel mit Ruhm zu bekleckern. Was wir Europäer oft übersehen, die Chinesen haben im Gegensatz zu uns kein politisches Sendungsbewusstsein. Wir würden in China gern eine Demokratie sehen, den Chinesen hingegen ist es vollkommen egal, welche Regierungsform in anderen Ländern herrscht. Hinzu kommt, dass Chinesen ein sehr weltoffenes Volk sind. Nationalismus ist ihnen fremd. Die britische BBC gab 2016 eine Umfrage zum Thema Weltbürgertum in Auftrag. Das Ergebnis? 71% der Chinesen sehen sich eher als Weltbürger und weniger als Chinesen. In Deutschland sagen das gerade mal 30%. Außerdem investiert China massiv in internationale Infrastrukturen, die nur im Frieden profitabel funktionieren werden. So baut die Volksrepublik zum Beispiel gerade eine neue Seidenstraße, also eine Handelsroute nach Europa auf dem Land- und Seeweg. Dabei fließen Milliarden in neue Straßen, Gleise, Häfen, Brücken und Tunnel. Es sieht also ganz so aus, als würde China friedlich und gemeinsam mit anderen Ländern wachsen wollen. Wir sollten daher den Aufstieg des Landes als Chance sehen und nicht als Bedrohung. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du Folgendes erfahren. Chinesen denken und leben anders als wir. Unterschiede zeigen sich etwa in der Sprache, der Rolle des Individuums und dem Wert der Gemeinschaft. Viele Europäer blicken auf die Chinesen herab, ohne die Hintergründe ihrer Lebensweisen zu kennen. Manche werten den Aufstieg der Volksrepublik sogar als Gefahr. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass die chinesische Entwicklung keine Bedrohung, sondern eine Chance für uns darstellt. Das waren unsere Blinks zu Die Chinesen – Psychogramm einer Weltmacht von Stefan Baron und Guanjan Yin Baron. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!